Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen. Amen.
So steht geschrieben in der Offenbarung des Johannes im 7. Kapitel. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Amen. Schwestern und Brüder, ich weiß ja nicht, wie es euch gegangen ist bei der Verlesung des Predigtwortes. Interessant, oder? So ein Predigtwort zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und nein, das habe ich mir wirklich nicht selber rausgesucht. Es ist vorgegeben, tatsächlich, ganz normal, Reihe 4 der Predigtreihen. Warum so ein Predigtwort am zweiten Festtag? Soweit ich sehen kann, liegt der Grund dafür im Kirchenjahr. Vor ungefähr 1500 Jahren hat die Kirche dieses Kirchenjahr festgelegt. Am ersten Weihnachtstag ist klar, die Geburt Jesu Christi steht im Mittelpunkt, natürlich. Aber der zweite Feiertag, der war dem Gedenken des Märtyrers Stephanus geweiht, gewidmet. Und das galt dann eben auch für die liturgischen Farben. Erster Festtag weiß, die Christusfarbe. Zweiter Festtag rot, die Farbe des Heiligen Geistes, die Farbe der Märtyrer, der Kirche. Ich vermute mal, dass heute nur noch wenige in der evangelischen Kirche diese ursprüngliche Bestimmung des zweiten Tages überhaupt noch wissen. Auf der Fahrt hierher bin ich heute Morgen im Radio damit unterhalten worden, dass man mir erklärte, heute sei der Stephanstag. Heute allerdings, das Christfest überstrahlt diesen Tag ganz deutlich. Und trotzdem, bleibt ja die Frage, wie ist die Kirche darauf gekommen, so unterschiedliche Akzente so schroff nebeneinander zu setzen? Vielleicht ja deshalb, das Kommen Jesu Christi in diese Welt provoziert. Und zwar doppelt. Einmal so eben, dass es Jubel auslöst im Himmel, auf Erden. Das sind die Engel, das sind die Hirten, die für die Armen stehen. Das sind die Weisen aus dem Morgenland, die für die Klugen stehen. Und sie alle freuen sich und beten das Kind an. genauso wie die Eltern sich freuen. Aber schon am Christfest, schon bei der Geburt, gibt es durchaus Menschen, die weniger begeistert sind, deutlich weniger. In der Herberge ist kein Platz für die Familie. Die Führungsschicht, der hohe Priester, der römische Statthalter, die Frommen, der Adel im Tempel, die alle fühlen sich bedroht und wollen ihn weghaben, reagieren mit Hass auf sein Kommen. Herodes will den Gottessohn schon kurz nach der Geburt ermorden lassen. Die beiden Tage des Christfestes machen uns auf die Spannung aufmerksam, die es seit der Geburt des Erlösers gibt und die die Kirche durch die Zeit begleitet. Es gibt ruhige Phasen. Die Feinde der Kirche, die Feinde Gottes sind nicht sichtbar. Und das andere gab es eben auch. Kirchenkampf, Benachteiligung. Es gab und es gibt Christenverfolgungen. Und der Märtyrertod war für viele Menschen eine ganz reale Möglichkeit. Jeden Tag. Und gerade in Zeiten der Verfolgung, gerade auch in Zeiten des Verfalls, in Zeiten des Verlustes christlicher Identität, stellt sich dann die Frage, wie wird das ausgehen? Wie wird das einmal alles mal enden? Machen wir hier in Deutschland in 10 Jahren die Kirchen dann komplett dicht? Auch unsere Gemeinde hier? Und der Letzte, der macht dann bitte das Licht aus. Und das war's. Werden die gottfeindlichen Mächte gewinnen oder wird Jesus Christus Sieger sein? Und darum geht's auch in der Offenbarung. Darum geht's in unserem Predigtwort. Ich lese nochmal einige Verse. Und er sprach zu mir, diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Johannes schaut in die Zukunft. Und er sieht diese Zukunft schon als eine, die da ist, die eingetreten ist, die schon ganz wirklich ist. Nur sichtbar ist sie eben noch nicht. Noch ist diese Wirklichkeit im Himmel und sie wartet darauf, am Ende der Zeit auch hier auf der Erde zu erscheinen. Dann werden die Verfolgungen aufhören. Dann wird das Leiden der Menschen ein Ende haben. Dann wird Gott die Tränen abwischen. Die Verheißungen der alttestamentlichen Propheten werden in Erfüllung gehen. Sie werden nicht mehr hungern, sie werden nicht mehr dürsten. Das ist Jesaja, der das für die Heilszeit ansagt. Johannes sagt, das ist schon da, aber wird erst später sichtbar werden. Die Glaubenden, die werden dann um den Thron Gottes und den des gekreuzigten Christus, des Lammes, stehen und anbeten und loben. Über die Offenbarung kann man viel sagen, aber das ist deutlich. Johannes tröstet. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Johannes macht den Christen Mut dass sie das Leiden, die Verfolgung ertragen können. Macht ihnen Mut, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Trotz des gegenwärtigen Leidens und Sterbens. Johannes tröstet die verfolgten, ohnmächtigen Christen. Sie kamen gegen das Böse, gegen die Schikanen, gegen die Verfolgung nicht an. Schwestern und Brüder, was ist das für ein Gefühl, wenn man jederzeit damit rechnen muss, dass man getötet werden kann? Wie hilflos, wie ohnmächtig sind diese Menschen gewesen und sind viele ja immer noch auf der Welt. Sie konnten und sie können nur abwarten und darauf warten, ob es sie nicht vielleicht doch auch selber trifft. Und natürlich, nicht alle Christen hatten dieselbe Kraft wie der Stephanus, für den Glauben in den Tod zu gehen. Hat es gegeben, gibt es heute. Christen, die für den Glauben, die für die Kirche keine Chance mehr sehen, sich abwenden, loslassen. Schon bei den Jüngern war es ja nicht so, dass da eine unerschütterliche, mit absoluter Glaubenskraft ausgestattete Truppe um Jesus sich scharte. Bei der Verhaftung Jesu liefen sie alle weg. Petrus hat ihn verleugnet, Judas hat ihn verraten. Angefochtenen Christen stellt Johannes vor Augen, dass das Lamm stärker ist. Dass am Ende Gott und Christus alle Feinde besiegen werden. Johannes tröstet die Gedemütigten, die Geängstigten aller Zeiten. Auch das, Schwestern und Brüder, auch das gehört zum Christfest. Das Kind in der Krippe kommt, um uns vom Bösen zu befreien, um alles Lebensfeindliche zu entmachten, um alles wegzutragen, was uns von Gott trennen will. Es scheint mir immer mal wieder so zu sein, dass spätestens seit der Aufklärung sich die allgemeine Meinung durchgesetzt hat, alle Menschen sind gut, grundsätzlich, und die Welt ist auch grundsätzlich gut. Unvergesslich, naja, Sie als Pfarrer, Sie müssen ja an das Gute im Menschen glauben. Ihr Lieben, dass die Menschen grundsätzlich gut sind, dass die Welt grundsätzlich gut ist, kann man wirklich einmal fragen, wenn man sich umschaut in Jemen, im Irak, in Syrien, und noch an ganz vielen anderen Stellen auf dieser Welt. Die Idee, dass das Gute der Normalfall ist und dass da, wo das Gute nicht da ist, da, wo sich das Böse trotzdem bemerkbar macht, da muss man es dann eben korrigieren, therapieren, überzeugen, Selbstheilungskräfte freisetzen, dann wird das alles schon. Ich will nicht bestreiten, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt. Aber ihr Lieben, aus meiner Sicht ist das Böse eine Wirklichkeit in unserer Welt. Und deshalb wurde Gott Mensch. Um uns Hoffnung zu schenken, dass nicht das Böse gewinnt. Damit er uns eine Hoffnung und Perspektive schenken kann, die über unseren eigenen Tod hinausgeht. Christfest, Gott lässt uns seine rettende Nähe und Barmherzigkeit verkünden. Er stärkt, er ermutigt, er erfreut uns durch das Kind in der Krippe. Was die alte Kirche mit der Spannung zwischen den beiden Weihnachtstagen deutlich machte. An erster Stelle, an allererster Stelle steht die gnädige, die hilfreiche Gegenwart Gottes in dieser Welt, in unserem Leben. Er wurde Mensch in Bethlehem. Aber auch die Bedrohung unseres Lebens und Glaubens ist eine Wirklichkeit. Und darum geht es am zweiten Feiertag. Das Bekenntnis der Kirche. Das Böse ist begrenzt durch die Menschwerdung Gottes. Auf der einen Seite. Und ist begrenzt auf der anderen Seite durch seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Das Böse hat nicht mehr das letzte Wort in unserer Welt. Und auch nicht mehr in unserem Leben. Das letzte Wort hat der Mensch gewordene Gott. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.